Ja, liebe Grüße aus Israel, Gottes Segen und wir haben einen wunderbaren Gott. Amen. Wir alle haben das persönlich erlebt, aber ich denke, wenn man alleine auf Israel schaut, dann kann man nicht anders als fest sicher sein, dass es einen Gott gibt. Dass überhaupt Israel heute noch existiert, ist ein klarer Beweis, dass es einen Gott gibt. Und dass sich die Verheißungen Gottes, die wir in der Bibel lesen, auch in den heutigen Tagen noch erfüllen, so wie Gott es verheißen hat. Nicht nur in generell, sondern auch genau wie er es verheißen hat, wie es alles ablaufen wird. Das ist auch noch ein ganz klarer Beweis, dass es einen Gott gibt. Das klingt zwar, dass die Welt will das gerne nicht hören, weil die Bibel ist für die Welt ein primitives Buch, altmodisch. Da liest man lieber andere Firlefanz heute in der Welt. Aber das hat der Teufel so falsch uns eingelogen in den Ohren. Aber Gott sei Dank können wir heute alle hier sein, weil Jesus uns erlöst hat, oder? Amen. Ganz kurz, für die mich noch nicht kennen, ich sehe eine ganze Menge bekannte Gesichter, die mich schon mal irgendwo gehört haben oder in Israel getroffen haben oder so, die kennen mich schon alle, aber damit ihr, die mich zum ersten Mal hören, auch wisst, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche. Das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren und mit 11 Jahren, das war ein falscher Druckfehler und der hat es in allen Publikationen gedruckt worden, eigentlich war es 11 Jahre, bin ich nach Israel eingewandert mit meinen Eltern, haben mich damals einfach so mitgeschleppt und haben mich gar nicht gefragt. Für mich war Israel immer nur ein Urlaubsland, weil vorher sind wir immer nur rübergeflogen zum Urlaub in Israel oder mein Vater hatte da ein bisschen geschäftlich was zu tun, Reisen geführt und er hat uns als Familie dann irgendwo am Strand abgesetzt, nach 2 Monaten wieder abgeholt und so kannte ich Israel eigentlich nur aus Urlaub. Und als er dann auf einmal sagte, jetzt ziehen wir ganz nach Israel, dachte ich, ja, jetzt ein ganzes Leben lang Urlaub, Strand, da liegt man nur am Strand unter einer Palme, Kokosnüsse und so weiter. Aber sehr schnell habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ein paar Jahre nachdem ich dann dort war, meine Schule beendet und dann musste ich erstmal auch am Strand, aber in die Armee, 3 Jahre zur israelischen Armee oder zur israelischen Marine und habe den Strand von der anderen Seite gesehen diesmal, auf einem Raketenschiff war ich 3 Jahre, wie jeder Israeli mussten wir 3 Jahre zum Dienst und dann jedes Jahr nochmal zum Reservedienst. Nochmal 4 Wochen abgeben und das musste ich bis letztes Jahr machen und jetzt bin ich schon zu alt dafür. Es hat doch was Gutes, alt zu werden. Also jetzt brauche ich ja nicht mehr hin. Es heißt denn, es wird Krieg geben, aber wir leben ja in einem friedlichen Land. Sowas gibt's ja bei uns nicht. Deswegen machen wir uns ja keine Sorgen. Auf alle Fälle, so sind wir dann nach Israel gekommen und deswegen, also bis zu meinem 11. Lebensjahr habe ich natürlich Deutsch gelernt und deswegen kann ich jetzt hier auch auf Deutsch predigen. Ich wohne in einer Stadt, jüdischen Stadt, Maale Adumim. Das ist eine größere Wüstenstadt. Und ich betone das Wort Stadt, weil die Medien nennen das immer nur Siedlung. Ist zwar nichts Negatives, eine Siedlung. Aber weil das einfach in dem Westjordanland sich befindet, in den sogenannten besetzten Gebieten, aber biblisch genannt Judäa und Samarien, nennt man das, ist es eine Siedlung. Aber interessant, wenn wir Juden irgendwo bauen, dann ist das sofort eine illegale jüdische Siedlung. Aber dabei wachsen und vermehren sich die Araber und Palästinenser ja genauso. Die bekommen ja genauso viele Kinder und vermehren sich ja genauso schnell. Und die müssen ja auch Häuser bauen für die Kinder und Kindeskinder. Und das heißt, sie bauen auch. Aber hat jemand schon mal von einer arabischen Siedlung gehört? Nein. Dann ist das ein arabisches Dorf, ganz normal. Sobald Juden irgendwo bauen, dann schreit die ganze Welt. Da dürft ihr nicht. Siedlung, Siedlungspolitik. Illegale jüdische Siedlung. Und ich wohne dort mitten in der Wüste, wo sonst kein anderer wohnen würde, möchte. Da ist alles drumherum trocken, Wüste, kein Landwirtschaftsgebiet. Und da wohne ich zusammen mit noch 45.000 anderen Israelis. Und dort haben wir vor 8 Jahren auch eine messianische Gemeinde gegründet. Und die wächst und wächst. Und wir haben momentan schon 1% von den Bewohnern der Stadt sind messianische Juden. Ja, da tut sich was. Das ist der Ort in Israel mit den meisten, prozentual gesehen, den meisten messianischen Juden. Wir haben angefangen in einem kleinen Wohnzimmer, das wurde dann zu eng, mussten wir ausziehen, hatten noch nichts, dann sind wir kurz in eine Höhle gezogen, da haben wir auch eine schöne Höhle, war ganz angenehm. Die Touristen, die ab und zu dann zu Besuch kamen, fanden das schnuckeliger als wir. Und dann aber nachher wurde es kühler im Winter und dann hat der Herr uns jetzt einen Saal geschenkt, den wir mieten und mit Gottes Hilfe vielleicht in ein paar Jahren auch kaufen können. Und so wächst der wachsen die messianischen Gemeinden immer mehr und mehr in Israel. Und in der letzten Zeit kommen sehr viele junge Leute auch zum Glauben. Weil es ist heute, man kann frei über Jesus erzählen, das ist nicht mehr so wie vor 15 Jahr oder 20 Jahren. Das war noch so sehr fremd und so sehr falsch und nicht was ganz was anderes. Und heute sind die Israelis viel liberaler geworden. Man kann viel offener mit ihnen sprechen und die jungen Leute, die erzählen sofort in der Armee, in den Einheiten, wo sie sind, die scheuen sich überhaupt nicht, Jesus zu bekennen. Oder in den Schulen. Meine Tochter, die ist in der 10. Klasse, hat direkt sie war erst in einer messianischen christlichen Schule, mehr messianisch, und dann, die geht bis zur 9. Und als sie dann in die 10. kam, musste sie in eine normale staatliche Schule gehen. Und dort haben wir ihr auch gesagt, versuch vom Anfang an den Leuten das da klar zu machen, dass du an Jesus glaubst. Und prompt am ersten Tag hat sie schon allen erzählt, die mussten alle erzählen, was sie gemacht haben in den Ferien. Und dann so ging die Reihe nach. Ja, ich war bei dieser messianischen Freizeit. Einmal habe ich mitgemacht, bei anderen habe ich gelehrt und geleitet. Aha, was ist das? Und dann konnte sie richtig so 10 Minuten loslegen und ihnen allen und erklären, was das bedeutet, dass Juden auch an Jesus glauben können. Und die hat das so mit einer Freiheit und mit Mutig und mit Sicherheit gesagt, dass die es gut akzeptiert haben. Und das ist gar kein Problem. Und seitdem bekommt sie immer gute Fragen, gute Diskussionen in der Schule. Und auch es war mal so ein Schulaustausch zwischen, es war kein Schulaustausch, so von christlichen Austausch, Christen aus Deutschland und den messianischen Juden, die kamen dann hierhin. Und dann bei diesem Austausch, als sie hier war, das war in einer langen Steinbacher Höhe, da ging sie auch zu einem Konzentrationslager. Und das hat die Lehrerin herausgefunden, dass sie da waren. Und das fand sie ganz interessant. Und sie sagte, Mensch, kannst du nicht vor der 12. Klasse, sie war erst in der 10. Klasse als Mädchen, sagen, steh mal vor der 12. Klasse und halt da mal einen kleinen Vortrag, nicht so einfach in diesem Alter. Und kannst du mal der 12. Klasse etwas sagen, wie die deutschen Kinder das empfunden haben, diesen Besuch in einem Konzentrationslager? Das war sehr interessant für sie. Und dann hat sie das auch, ja, mache ich und so, kein Problem. Und dann hat sie es ein bisschen angefangen zu erklären, vor der 12. Klasse. Und dann hat dann einer gefragt, in welchem Rahmen bist du denn dahin gefahren? Und dann guckt sie so auf ihre Lehrerin und so. Und dann die Lehrerin sagt, nee, brauchst nicht zu erwähnen über die messianischen Juden und so, brauchst du nicht so wichtig. Aber hat sie sich doch entschlossen zu sagen, ja, das ist im Rahmen von meiner messianischen Gemeinde, ich bin ein Jüdin, ich glaube an Jesus, so richtig mutig losgelassen. Und das ist sehr gut angekommen. Und ich denke, wenn wir unseren Glauben bekennen mit Mut und nicht so schüchtern und zweifelnd loslassen, einfach so richtig ganz sicher sind, unserer Erlösung sicher sind, dann kommt das auch rüber. Das ist etwas, was die Welt sucht, was die Welt braucht. Wenn wir so schüchtern ankommen, das kommt nie gut an. Und das möchte ich einfach nochmal auch ermutigen. Hast du gut gemacht mit der Fernsehen. Vielleicht sehen wir dich bei dem Fernsehen. Ja. Und ich denke, das ist, was die Welt heute braucht. Einfach diese Sicherheit, dass wir erlöst sind. Und wenn du dir sicher bist, dann kann man auch frei von Jesus erzählen. Ich bin ganz woanders jetzt gelandet. Eins möchte ich im Voraus sagen, bevor ich etwas über Israel sage. Ich bin zwar hier als Israeli, als Jude, und ich sage das vor jedem Israel-Vortrag. Es ist mir sehr wichtig, im Vornherein das klarzustellen, wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir nicht Araber-Feinde sein. Ich möchte mal einen Vers vorlesen. Und ich werde meinen Thron aufstellen, aber es soll geschehen in den letzten Tagen, da will ich das Geschick wenden, spricht der Herr.
Was meint ihr, über wen ist hier die Rede? Die meisten denken Israel, ne? Nein, Gott spricht hier in Jeremia 49, Vers 39 über Iran. Oder Elam. Elam in der Bibel, das ist der Ort, wo Iran heute sich befindet. Und ich werde meinen Thron in Elam oder Iran aufstellen und werde König und Fürsten daraus vertilgen, spricht der Herr. Aber es soll geschehen in den letzten Tagen, da will ich das Geschick Irans wenden, spricht der Herr. Noch ein Vers aus Jesaja, hier steht, denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Über wen ist hier die Rede? Bibelkenner? Ägypten. Ja. Man könnte auch meinen, wenn man jetzt nicht den Zusammenhang liest, das ist natürlich über Israel, weil wir wissen über die Erlösung Israels, dass Gott dort eingreifen wird. Aber wir sehen auch in der ganzen Bibel, dass Gott ein Herz und eine Liebe für die Araber hat und für die Palästinenser hat. Und wir sehen hier in diesem 19. Kapitel Jesaja, lesen wir am Anfang, dass es den Ägyptern nicht so gut gehen wird, aber mitten im Kapitel auf einmal sehen wir da eine Wende und dass sie auch zu Gott schreien werden und dass er sie auch erlösen wird. Gott ist auch ein Erlöser für die Araber, für die Palästinenser und er hat sie genauso lieb wie uns Juden. Und deswegen, wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir nicht automatisch Araberfeinde sein. Aber einige Israel-Freunde machen hier den Fehler und meinen, wenn ich Israel lieb habe, muss ich die Araber oder Palästinenser hassen oder muss gegen sie sein, weil sie jetzt nur mal unsere Feinde sind und uns ein bisschen ärgern. Nein, das darf nicht so sein. Das ist nicht richtig. Das ist doch nicht biblisch und das ist natürlich auch nicht christlich. Denn Gott hat einen wunderbaren Heilsplan auch für die Araber. Er hat sie, und ich möchte es noch klarer sagen, als Jude und als Israeli, Gott hat uns als jüdisches Volk nicht ein Millimeter mehr lieb als die Palästinenser. Er hat uns alle genau gleich lieb. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er uns lieber hat. Das ist nicht das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Das ist, wenn ich meiner Frau ein Kleid im Kleiderladen kaufe, dann kaufe ich ihr das, was sie am liebsten hat. Wenn das Geld dazu reicht. Wir wählen anders aus. Gott wählt etwas aus, um die anderen alle auch mitzusegnen. Ich wähle dieses Kleid aus, um alle anderen Frauen neidisch zu machen. Nein, ich übertreib's. Aber so hat Gott sich dieses Volk auserwählt, nicht weil er sie lieber hat. Er hat sie lieb, aber nicht lieber. Das ist ein großer Unterschied. Er hat uns alle gleich lieb. Sondern, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht, ist, er brauchte ein Werkzeug. Und hat sich gerade dieses kleine Völkchen, halsstarriges Völkchen, wie er uns nennt, krummes Völkchen, die nennt uns ja auch Würmlein Jakob, das ist eine Beleidigung für uns, wenn wir das in der Bibel lesen müssen, du Würmlein Jakob. Wenn man euch deutsche Würmlein nennen würde, da würdet ihr auch hier aufstehen. Naja, Gott nennt uns du Würmlein Jakob, halsstarriges Volk. Und er hat sich gerade dieses Würmlein, dieses halsstarriges Volk ausgesucht, auserwählt und gesagt, mit diesem Volk, das werde ich als Werkzeug gebrauchen, um die ganze Welt zu erlösen und erreichen. Um der Welt zu zeigen, er schafft es auch mit diesem schwierigen Volk. Und das ist das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, so hat er uns auch jeden Einzelnen von uns auserwählt. Das dürfte jetzt nicht so persönlich nehmen, aber er sucht sich gerade die krummen, schwachen. Und wenn du dich vielleicht heute Morgen schwach fühlst, nicht so gelingt oder hast nicht so viel Erfolg bei der Arbeit oder wo weiß ich was oder gerade Schwierigkeiten hier oder da oder du denkst, du schaffst das nicht und gerade dich kann Gott am meisten gebrauchen. Er kann mit den Schwachen und Kranken und Krummen am meisten anfangen als mit den Starken und Mutigen und die Weltmächte wie Amerika oder Sowjetunion oder Russland. Gerade hat sich dieses Völklein Israel auserwählt und gesagt, mit diesem Volk werde ich die ganze Welt erlösen. Und er hat es auch gebraucht. Und wir lesen das ja, wir wissen, also zuerst hat er Israel gebraucht als Werkzeug, damit hier das Wort Gottes geschrieben wird. Das sind ja alles Geschichten. Das mussten wir ja alles erstmal erleben, damit es aufgeschrieben wird und ihr heute das Wort Gottes in der Hand habt. Und so hat er Israel gebraucht als ein Werkzeug, damit wir und ihr das Wort Gottes habt. Dann ist Jesus ist und war ja Jude. Und wie er es verheißen hat, musste Jesus, der Erlöser der Welt, aus dem jüdischen Volk kommen. Und so wurde Israel wieder gebraucht als Werkzeug. Wenn irgendein Volk es geschafft hat, Israel zu vernichten, Israel auszurotten, wie sie es sehr oft wollten und versuchten, dann hätte Jesus ja nicht aus dem jüdischen Volk geboren werden können. Und so musste Gott all die Jahre dieses Volk beschützen, bewahren, verteidigen, damit sein Plan, sein Heilsplan in Erfüllung geht. Weil er hat Israel auserwählt, weil er durch Israel das sein Evangelium in die ganze Welt verbreiten möchte. Und das ist auch der Grund, weshalb die Welt heute Israel so sehr hasst. Seitdem es ein Israel gibt, versucht die Welt Israel zu vernichten. Und der Teufel schickt jedes Mal ein anderes Volk los. Das lesen wir schon in der Bibel. Sobald wir ein Volk wurden beim Auszug aus Ägypten, in der Wildnis, hat der Teufel schon die Amalekiter losgeschickt, um uns zu vernichten. Wir lesen in der Bibel, dass sie uns nicht nur angreifen wollten, ausrauben wollten oder ärgern wollten. Nein, ihr Ziel war, das jüdische Volk zu vertilgen, auszurotten. Danach die Midianiter, dann die Philister. Und wie sie auch alle heißen, lesen wir in der Bibel. Und auch als die nach der Zeit der Bibel in den letzten 2000 Jahren Christengeschichte versuchte man ständig, dieses Volk zu vernichten. Und der Teufel schickte jedes Mal ein anderes Volk gegen das jüdische Volk, gegen dieses Werkzeug, um dieses Werkzeug Gottes kaputt zu machen, damit Gott nicht zu seinem Heilsplan, zur Erfüllung seines Heilsplans kommt. Und der Teufel schickte Völker gegen uns, er schickte Führer, Anführer, mal war es Hitler, dann Ahmadinejad, und mal dieses Volk. Und alle versuchten sie, Israel zu vernichten. Weil sie, der Teufel meinte, wenn er es schafft, das jüdische Volk zu vernichten, dann hat er auch Gottes Werkzeug vernichtet und dann wird Jesus nicht wiederkommen. Und deswegen, natürlich auf der anderen Seite, hat Gott das auch nie zugelassen. Und deswegen gibt es Israel noch. Und deswegen ist es auch ein Beweis, dass es einen Gott gibt. Wenn man heute hier auf die Straße geht und die Leute mal fragt, weshalb es diesen Konflikt gibt zwischen Israel und den Palästinensern, dann werden euch die meisten Leute sagen, ja, wegen den Siedlern. Wegen der Siedlungspolitik der Israelis, wenn die Siedler ihre Siedlungen verlassen und das Land zurückgeben und aus den Siedlungen rausziehen, dann gibt's Frieden. Also der Hauptgrund für den Unfrieden momentan in den Augen der Welt ist die Siedlungspolitik. Dabei haben wir ja schon Siedlungen freigelassen oder abgegeben. In Gaza, 21. Und wo ist der Frieden? Die Palästinenser haben selbst bewiesen, dass die Formel Land für Frieden nicht aufgeht. Hätten sie uns Frieden gegeben, so echten Frieden, wie wir uns das erwünscht hätten, dann hätten sie schon längst die anderen Gebiete auch bekommen. Und so schimpft man ständig gegen diese Siedler. Und darin sehen wir auch ein ganz klares Werk des Teufels, dass die ganze Welt, man geht auf die Straße, zu Demonstrationen auf der anderen Seite des Globus gegen Israel. Leute, die noch nie in Israel waren, die noch nie Siedler oder noch nie Juden gesehen haben, aber die fühlen einen Drang, auf die Straße zu gehen und gegen die Siedlungspolitik und Siedler zu demonstrieren. Irgendwas treibt sie dazu. Und wenn wir die Bibel gut kennen, zum Beispiel Ezekiel 36, 37, da lesen wir über das Tal der Totengebeine. Das ist eine ganz klare Verheißung, wie und wann Gott die Wiederherstellung Israels wieder zustande bringen wird. Wie Israel wiederherstellen wird. Und wir lesen dort, wie Gott eines Tages wird er die Totengebeine wieder zurückbringen in das Land Israel. Und das sehen wir, die Neueinwanderer, Juden aus der ganzen Welt reisen zurück in ihre Heimat. Und dann steht aber dort auch, dass er wird diese Totengebeine zurückbringen in das Land Israel, aber nicht um sie dort zu begraben, sondern damit sie wieder lebendig werden. Wieder Fleisch und Sehne und Haut drauf wachsen auf die Totengebeine. Das heißt, er wird dieses Volk und Land wiederherstellen. Das ist Gottes Ziel mit Israel. Er bringt sie zurück in ihr Land, aber nicht damit ein Ahmadinejad uns vernichtet oder die arabischen Nachbarstaaten uns angreifen und uns ins Meer ertrinken oder nicht, bis wir das Land grün und fruchtbar machen und dann an ein anderes Volk laut eines Abkommens überreichen. Hier habt ihr euren palästinensischen Staat. Dafür hat Gott uns nicht zurückgebracht in dieses Land, sondern er will das Land und Volk wiederherstellen. Was ist, wie wird ein Volk und Land wiederhergestellt? So wie er es verheißen hat. Wir werden die Häuser und Städte wieder neu aufbauen. So wie in alten Zeiten. Wenn ihr zurückkehrt, die Wüste wird wieder grün werden. Ihr werdet wieder neu die Häuser bauen und Städte aufbauen wie in alten Zeiten. Und ihr werdet darin siedeln, sagt Gott. Da in der Bibel ist das gar nicht so ein böses Wort. Das heißt, die Siedlungen sind die Erfüllung von Gottes Wort. Die jüdischen Siedlungen sind ein Zeichen, ein Beweis, dass die Wiederherstellung, die von der Gott spricht, stattfinden. Das ist genau das. Und das ist auch der Grund, weshalb der Teufel so dagegen ist. Was wird danach geschehen, nachdem die Totengebeine zurückgekehrt sind, Fleisch und Sehne wieder draufgewachsen sind und die Haut drauf ist auf dem Körper? Was wird dann geschehen, lesen wir in den zwei Kapiteln? Dann wird Gott seinen Odem hineinblasen in diesen Körper und er wird wieder lebendig. Ein ganz klares Bild für die Rückkehr der Juden, Wiederherstellung Israels, Ausgießung des Heiligen Geistes und dann geht es erst richtig los. Das steht noch für Israel aus. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes steht noch aus. Das heißt, momentan, heute ist Israel leider geistlich tot und deswegen auch ein gottloses, gottungehorsames Volk. Muss ich leider zugeben. Auch die frommen Orthodoxen, die sehen sehr fromm aus. Aber das sind keine gottesfürchtigen Menschen. Das sind rabbinerfürchtige Menschen. Die fürchten mehr, was der Rabbiner sagt, als was Gott oder in der Bibel steht. Und deswegen ist Israel heute momentan ein gottloses Volk. Ich darf gar nicht alles erwähnen, was in Israel für Dinge geschehen. Die Diskotheken und Nightclubs in Tel Aviv und in Jerusalem, die sind manchmal schlimmer als in Berlin oder in euren schlimmen Städten. Das ist heute neben New York mit der so größte Disco-Metropole geworden, wo sie aus der ganzen Welt hinreisen. Und die Israelis haben einfach so den Drang, ich spreche jetzt von den total Säkularen, haben den Drang, der Welt zu beweisen, sie können es auch. Gott hat das jüdische Volk auserwählt und hat ihnen gesagt, du sollst ein abgesondertes Volk von allen Völkern sein. Kennt ihr das noch, den Segen? Damals Bileam konnte Israel nicht fluchen, konnte sie nur segnen. Und eins der Segen, mit dem Bileam das Volk Israel gesegnet hat, war, du sollst ein abgesondertes Volk sein von allen Nationen. Das ist ja auch für uns als Christen, als Kinder Gottes, sollen wir abgesondert sein von der Welt. Und so war das auch ein Segen für Israel gedacht. Aber die meisten Israelis, die jetzt so lange abgesondert waren, anders waren, und weil sie anders waren, wurden sie ja so oft verfolgt. Und die meisten haben es leid, abgesondert zu sein und haben den innerlichen Drang, so zu sein wie alle Völker. Und deswegen gehen sie sehr oft ins richtig schlimme Extreme. Und um der Welt zu beweisen, wir sind wie ihr. Wir sind nicht abgesondert. Wir können es auch. Love-Parade, kein Problem. Können wir auch. Tel Aviv, jetzt auch in Jerusalem jedes Jahr. Einfach um der Welt zu zeigen, schaut mal, wir können es auch. Wir sind nicht mehr abgesondert. Und erhoffen sich im Hinterbewusstsein oder im Unterbewusstsein, erhoffen sich dadurch nicht mehr verfolgt zu werden. Und das ist natürlich eine Denkweise von einem säkularen Israeli, der jetzt nicht Gott kennt und an Gott glaubt. Und so ist Israel leider momentan heute ein gottloses Volk. Aber das wird nicht so bleiben. Es wird, die Ausgießung des Heiligen Geistes wird kommen. Aber so wie hier in dem Bild, erst nachdem die Haut drauf ist, also ganz am Schluss, wenn der Körper fertig ist, das heißt erst, wenn die Wiederherstellung Israels beendet ist, wieder aufgebaut ist, dann wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Und dann werden sie auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. In der Zwischenzeit ist Israel, wie ich sagte, ein gottloses Volk. Und ja, auch unsere Ministerpräsidenten machen falsche Entscheidungen. Weil sie sind noch gottlos. Auch unsere Soldaten schießen mal da, wo sie nicht schießen dürfen. Kommt leider vor. Aber am nächsten Tag stehen wir vor dem Richter und kommen ins Gefängnis. Wenn das von den anderen, von den Terroristen, Palästinensern geschieht, dann werden sie als Helden gefeiert. Wisst ihr, ich war vor, und so versucht der Teufel Israel kaputt zu machen, dieses Werkzeug Gottes. Einmal durch diese Kriege ständig, seitdem es Israel existiert, seit den letzten 65 Jahren, müssen wir alle 10 Jahre durchschnittlich einen Existenzkrieg durchmachen. Das heißt, alle 10 Jahre ungefähr versuchen die Nationen drumherum gemeinsam das jüdische Volk zu vernichten. Und so versucht der Teufel es auf der militärischen Basis. Er versucht es auf der politischen. In den Medien. Ständig wird Israel schlecht gemacht. Es ist nicht alles richtig, was Israel macht, aber so schlimm, wie die Medien berichten, so ist es lange nicht. Und jetzt hat er gemerkt, das geht nicht so einfach, militärisch nicht so einfach, politisch. Jetzt versucht es auch an die Kasse. Und versucht uns durch Boykott kaputt zu machen. Und es wird immer populärer, israelische Produkte wieder zu boykottieren. Aber das nennt man ja heute nicht mehr Boykott. Das klingt ja zu negativ. Das nennt man hier in der Europäischen Union Rechtsförderlinien. Die neuen Rechtsförderlinien für Israel. Das heißt, ab dem 01.01.2014 dürft ihr als Deutsche oder alle Länder, die zur Europäischen Union gehören, dürfen keine Produkte mehr aus Judäa, Samarien, Golanhöhen kaufen. Ja, das heißt, die schöne Ahava-Creme wird nicht mehr, die kommt ja auch von den sogenannten besetzten Gebieten, da aus dem Toten Meer, nördlicher Teil Tote Meer gehört zu Judäa und Samarien, zu den besetzten Gebieten, und die wird dann nicht mehr, es wird dann nicht mehr möglich sein, sie nach Deutschland zu importieren. Es darf nicht mehr eigentlich. Und ich glaube, Julien, du hast da auch hinten Creme, ne? Also ich glaube, keine, auch Creme draußen, noch die letzten Dosen, nachher, nächsten Monat gibt's nichts mehr. Also, will ich euch empfehlen, nehmt die mit, das ist echt eine gute Creme, das habe ich jetzt nicht geplant, diese Reklame, aber das solltet ihr tun, weil es auch den Wein aus Golanhöhen, der darf nicht mehr importiert werden. Warum? Das kommt aus den besetzten Gebieten. Aus Judäa und Samarien. Und vieles andere noch. Alles, was aus diesen Gebieten kommt, darf nicht mehr in europäische Länder verkauft werden. In anderen Worten heißt das nichts anderes als kauft nicht bei Juden. Sie wollen hier die Juden wieder, aber man nennt das ganz anders. Klingt anders heute. Aber was die Europäer, ich weiß nicht, wissen oder nicht wissen, dass das viel mehr den Palästinensern schadet, was sie tun. Denn in unserer Stadt Maale Adumim mit den 45.000 Einwohnern arbeiten 3.000 Palästinenser. Arbeiten in unserer jüdischen Siedlung, Stadt, mit denen wir gute Beziehungen haben, wirklich gute Beziehungen. Einige kenne ich ja persönlich, die kommen bei mir vorbei für eine Tasse Kaffee. 100 arbeiten, Palästinenser arbeiten in der Stadtverwaltung. Dann haben wir in unserem Industriegebiet die Fabrik SodaStream. Kennt ihr das? SodaStream, das wird hier, glaube ich, mehr verkauft als bei uns. Wir trinken lieber stilleres Wasser. Ihr trinkt immer gerne dieses springendes Pudelwasser. Wir nennen das springendes Wasser. Aber und da gibt's diese Geräte und da tut man so eine Plastikflasche rein und das macht euch dann dieses stille, schöne Wasser zu Sprudelwasser, Mineralwasser. Und diese Fabrik, die diese Geräte herstellt, die befindet sich in Maale Adumim, ein paar hundert Meter von unserer Gemeinde entfernt. Also in dieser jüdischen Siedlung. Und wisst ihr, was? Nein, leider nicht. Aber Frau Merkel hat schon gelesen, aber ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert hat. Wir haben von der christlichen Botschaft eine Petition gestartet, ganze Menge, zigtausend Adressen und Unterschriften gesammelt, damit noch vor dem 01.01.2014 Angela Merkel als einzige deutsche Kanzlerin oder als deutsches Land hier aufstehen würde und sagen würde, hier, da machen wir nicht mit. Das hat's, kauft nicht bei Juden. Das haben wir schon mal diesen Fehler gemacht vor 70 Jahren, 75 Jahren. Diesen Fehler machen wir nicht nochmal. So in diesem Sinne wollten wir, dass sie einfach merkt, wie viele Christen gegen diesen Boykott sind, gegen diese neuen Rechtsförderlinien sind. Und das wäre doch was. Hätte sie als deutsche Kanzlerin, wäre sie aufgestanden und hätte gesagt, nein, wir machen da nicht mit. Was das für ein Zeugnis wäre für Israel. Wenn Israel das würde, ich kann garantieren, das würde jeden Tag in der Zeitung stehen, dass Deutschland hier sich geweigert hat, mitzumachen. Das wäre super viel Pluspunkte gewesen für Deutschland, aber da hat sie die Chance verpasst. Auf alle Fälle, in dieser Fabrik, Soda Stream, arbeiten 600 Palästinenser. Das heißt, wenn es der Boykott dazu führen würde, dass die Firma pleite machen wird, geschlossen wird, werden 600 Palästinenser arbeitslos. Und Arbeitslosigkeit unter den Arabern schafft wieder zu Unzufriedenheit. Und davon wird nur der Terror profitieren. Die meisten Terroristen waren Arbeitslose, die hatten nichts zu verlieren und fanden dann ihren Weg zu Terroristen. Wisst ihr, die Palästinenser, die im Gaza, in Ramallah verdient ein Palästinenser durchschnittlich 200 Euro im Monat. In Ma'ale Adumim, diese 3000 Palästinenser, die dort arbeiten, verdienen 1100 Euro im Monat. Er geht dann nach Ramallah, nach Jericho oder Bethlehem, wo er auch wohnt. Dort lebt er, dort gibt er es aus, wo er natürlich viel, viel mehr damit einkaufen kann. Und das hilft der palästinensischen Wirtschaft, über Wasser zu bleiben. Diese Palästinenser, die in den jüdischen Gebieten arbeiten. Denn momentan gibt es eine Arbeitslosigkeit von 37% unter den Palästinensern. In den palästinensischen Autonomiegebieten. Und all die, die in den jüdischen Siedlungen in Judäa und Samarien, Golanhöhen arbeiten, wenn die alle dann jetzt arbeitslos werden, werden sie schnell, können sie zu Terroristen werden und natürlich eine Gefahr für Israel. Und so spielt Europa in die Hände der Terroristen, indem sie auf einer Seite israelische Siedlungen oder Siedlungsgebiete boykottiert, damit aber auch sehr viele Araber, Palästinenser arbeitslos werden und dann auf dumme Gedanken kommen. Wir Israelis, glaubt uns, wir haben da schon einen Ausweg, wie wir die Produkte von diesen Firmen doch weiterverkaufen können. Da haben wir schon, bevor dieser Boykott, als es anfing, als sie nur daran dachten, hat Israel schon einen Ausweg gefunden, mit ein paar Fabriken, gemeinsam mit Jordanien im Jordantal, direkt an der Grenze, das geht dann rüber nach Jordanien, gemeinsame, wir tauschen das, unser Know-how mit den Jordaniern aus und dann gehen uns die Produkte, die aus Israel oder aus den besetzten Gebieten kommen, eben mit einer Etikette Made in Jordan raus und werden genauso teuer verkauft. Wir kommen schon auf unsere Kosten, aber wer darunter leiden wird, sind die Palästinenser. So, ich war vor einer gewissen Zeit bei irgendeiner Touristenveranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, und da waren Minister und Abgeordnete bei dieser Touristenveranstaltung, und ich kam als Israeli mal wieder etwas zu spät, und dann dann durfte ich durch die Reihen drängeln, und alle Abgeordneten und Minister saßen dort schon, ich saß mittendrin, die mussten dann alles mal aufstehen, dass ich vorbei konnte, und war ganz angenehm, mal zu sehen, wie die alle aufsprungen, damit ich rein konnte, und als ich mich hingesetzt habe, habe ich gemerkt, ach, die haben ja alle Kopfhörer auf, jetzt habe ich vergessen, Kopfhörer mitzunehmen, jetzt muss ich wieder raus. Ah, das wollte ich denen nicht antun. So bin ich auch nicht. Und dann bin ich sitzen geblieben und dachte, okay, das höre ich mir mal. Weiß nicht, auf welche Sprache ich dann nicht verstehen werde. Auf alle Fälle, es kam auch direkt jemand auf die Bühne, ein katholischer Würdenträger. Und der sprach nicht auf Hebräisch, nicht auf Englisch, auf Italienisch. Und ich spreche kein Italienisch, außer zwei Wörter, die ich kann. Das sind Teresanta. Teresanta bedeutet heiliges Land. Und glücklicherweise hat dieser katholische Würdenträger in seinen 20 Minuten Rede diese beiden Wörter sehr oft erwähnt. Vielleicht 20, 30 Mal. Und so habe ich 10% der Rede doch verstanden. Auf alle Fälle ist ständig Teresanta und Teresanta und Teresanta. Heiliges Land, heiliges Land. Und ich dachte, Mensch, warum sagt er nicht mal einmal Israel? Einmal Israel. Das sollte auch auf der Lehre nicht gleich klingen. Aber nein, immer nur Teresanta. Wisst ihr, wenn ihr dieses Land mit heiliges Land bezeichnet, dann könnt ihr immer sehr neutral bleiben. Das beinhaltet alle Menschen, die da leben. Wenn ihr Israel sagt, dann stellt ihr euch schon ein bisschen auf die Seite Israels. Und so könnt ihr sehr schnell bei Gesprächspartnern herausfinden, auf welche Seite oder nicht er steht. Auf alle Fälle, dann habe ich so meinen Minister neben mir, wir machen das so in Israel, locker angestupst und gefragt, sag mal, worum geht's hier eigentlich, was sagt er? Und er erzählte mir kurz, dass er, dieser Würdenträger, von den vielen Touristen berichtet, die nach Israel kommen, christliche Touristen, kommen wegen der vielen, vielfältigen Vergangenheit, die in Israel vor 2000 Jahren geschehen ist. Und erklärte, dass sie kommen, um zu besichtigen, wo Jesus langgelaufen ist. Und hier lief er die Via Dolorosa hoch und runter. Und hier weint er über Jerusalem. Und all die Orte, wo Jesus früher gewirkt hat, was auch richtig ist und gehört zu jedem Touristenprogramm. Das belebt die Bibel, das bewegt mich auch, wenn ich da langlaufe und weiß, dass da Jesus gewesen war. Aber das ist nicht alles. Aber er betonte, diese vielen Touristen, die nur nach Israel kommen, nur wegen der Vergangenheit. Nur um sich den Staub auf den Stufen anzusehen, wo Jesus vor 2000 Jahren gewirkt hat. Und merke nicht, dass der gleiche Herr, der vor 2000 Jahren Kranke und Blinde geheilt hat, ist der gleiche Herr, der auch heute noch in Israel wirkt. Die meisten Touristen sehen das gar nicht. Die kommen nur wegen Teresanta, wegen dem Staub auf den Stufen von vor 2000 Jahren und merken nicht, dass der Herr auch heute noch wirkt in Israel. Und da braucht man kein Theologe zu sein, um das herauszufinden. Man braucht kein Wissenschaftler oder Israelkenner zu sein. Da braucht man einfach mal nach Israel zu fliegen und sich die vielen Neueinwanderer anzusehen. Aus 100 verschiedenen Nationen. Menschen aus Indien, aus Äthiopien, aus Russland, aus 100 verschiedenen Nationen. Wir haben sie in allen Farben, wunderschöne Menschen. Die kann man gar nicht übersehen. Und das ist ja ein Beweis, dass Gott seine Verheißungen in Erfüllung bringt. So wie er es verheißen hat. Vor kurzem kamen Juden zurück die gehören zum Stamm Manasse. Die haben wir auf einmal gefunden, Nordostindien, bei Manipur. 2700 Jahre haben wir sie nicht mehr gesehen. Und jetzt kehren sie zurück, so wie Gott es verheißen hat. Und sie kommen weiter. Es sind noch 7000 da. Die christliche Botschaft finanziert die Flugzeuge, um sie nach Israel zu bringen. Weil es ein bisschen schwierig ist. Denn auch hier versucht der Teufel ständig, uns Beinchen zu legen. Weil das ist auch eine der beiden Bedingungen, die sich erfüllen müssen, wie ich am Anfang sagte, bevor der Heilige Geist ausgegossen wird. Das muss ja, die Totengebeine müssen zurückgekehrt sein, der Körper muss wiederhergesetzt sein, und dann wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Und deswegen sehen wir, dass der Teufel gegen die Siedlungspolitik, gegen den Aufbau der Siedlungen kämpft, und auch gegen die Rückkehr der Juden. Und auch hier hatten wir lange Jahre bürokratische Probleme. Erst konnten wir sie nicht nach Israel, wusste man gar nicht, dass sie existieren, dass sie 2700 Jahre ihre jüdische Identität eingehalten haben. Dann hat man sie gefunden, dann wollten wir sie nach Israel bringen, dann haben unsere orthodoxen Rabbiner geschweigt und gesagt, nee, die sind ja nicht orthodox, deswegen sind sie ja nicht ganz jüdisch, deswegen können wir sie nicht, dann sind sie keine Juden, von uns bekommen sie keinen Judenstempel, obwohl bewiesen war, dass sie zum Stamm Manasse gehören, aber sie wollen sie natürlich in ihr Lager bekommen, und dann haben sie sich dagegen gestellt, und dann sagten wir, okay, dann schicken wir Rabbiner rüber, machen ihnen einen kurzen orthodoxen Judentumkurs, und dann kriegen sie ihren Stempel, wenn sie ankommen. Das geht auch nicht, weil Indien, da darf man nicht zu einer anderen Religion konvertieren. Das ist ein Gesetz in Indien, egal zu welcher. Und so ging das auch nicht. Dann dachten wir, okay, dann bringen wir sie nach Israel und dann machen sie den Kurs in Israel. Dann hat das Einwanderungsministerium gestreikt und gesagt, nö, ja, zahlen wir keine Flugzeuge, die sind ja keine Juden. Ihr habt ja gesagt, das sind keine, wir haben ja den Judenstempel noch nicht. Und so ging das hin und her, das klingt lustig, aber das hin und her, bürokratische Firlefanz, und das hat die christliche Botschaft erfahren und hat gesagt, wir finanzieren die Flugzeuge, wir bringen sie nach Israel, dann könnt ihr diesen Kurs machen und den Stempel bekommen und sie sind heimgekehrt. Und damit hat sich erfüllt, was auch in der Bibel steht, in Jesaja, und Fremde werden euch auf ihre Schultern tragen und zurückbringen in euer Land. Und das, nicht nur, dass Gott sein Wort erfüllt, es wird auch so erfüllt, wie er es verheißen hat. Genau wie er es verheißen hat. Wenn ich da an die Einwanderung der äthiopischen Juden denke, auch hier versucht der Teufel uns Beinchen zu legen. Oder erstmal die Juden aus der Sowjetunion. Für wie viele Jahre war es unmöglich für die Juden aus der Sowjetunion nach Israel einzureisen? Wer weiß, ob der Teufel sich nicht diesen Kommunismus nur ausgedacht hat, damit sie nicht einwandern können und damit, so wie Gott es verheißen hat, die Totengebeine zurückgekehrt, kehren nach Israel. Bis Gott gesagt hat, Schluss. Und ich werde dem Norden sagen, gebt sie heraus. Und dann musste auch Russland, die Sowjetunion, sie freilassen. Und dann kamen sie zu Millionenweise. Aber der Teufel versuchte das zu verhindern. Auch die äthiopischen Juden. War nicht einfach. Eine geheime Militäraktion brauchte es dafür, um sie nach Israel zu bringen. Jede Einwanderungswelle, größere Einwanderungswelle von Juden zurück nach Israel, ist mit Schwierigkeiten. Versucht der Teufel uns auch ein Beinchen zu legen oder das zu verhindern. Und zwar diese Juden aus Äthiopien, da wurde ein Tag und ein Sammelort abgemacht, wo dann israelische Flugzeuge auf sie gewartet haben. Und Monate vorher liefen dann äthiopische Juden von allen Seiten des Landes zu diesem Sammelort. Monate vorher schon, tausende von Kilometern, tausende von ihnen sind auch umgekommen auf dem Weg. Besonders die ältere Generation, aber sie liefen monatelang zu Fuß bis zu diesem Ort. Und dann, die es noch geschafft haben, sahen dann hinten im Horizont schon die Gestalten der israelischen Flugzeuge, El Al-Flugzeuge, die auf sie gewartet haben. Und erinnerten sich an das, was ihre Väter, Großväter und Vorväter ihnen von Generation zu Generation weiter sagten, eines Tages werdet ihr in eure Heimat zurückkehren nach Israel und ihr werdet auf Adlersflügeln zurückkehren in eure Heimat. Und dann sahen die dort auf einmal diese Adlersflügeln stehen dort, warteten auf sie. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich davon berichte. Ich war damals, habe als Fotojournalist in Israel gearbeitet und hatte das große Vorrecht, an diesem Moment da zu sein, als sie ausstiegen aus diesen Adlern. In nach Israel zurück. So, genau so, wie Gott es verheißen hat. Er hält nicht nur sein Wort, dass sie einmal zurückkehren werden. Er bringt sie auch so zurück, wie er es verheißen hat. Auf Adlersflügeln. Und sie kamen auf Adlersflügeln zurück. Und wir hatten Tränen, wie alle Fotografen. Wir hatten so eine Ecke, wo alle Fotografen standen. Wir hatten Tränen in den Augen. Auch die Journalisten, die nicht so mit der Bibel und Verheißungen befreundet waren, die spürten, hier geschieht etwas ganz Gewaltiges. Hier geht Gottes Wort in Erfüllung. Hier wird die Bibel lebendig. Das spürte man in der Luft. Und so kamen sie zurück, so genauso wie Gott es verheißen hat. Und das, die sieht man überall in Israel. Da braucht man nur mal nach rechts und nach links zu schauen. Die laufen überall rum. Das sind ganz klare, lebendige Beweise, dass es einen Gott gibt, dass Gott zu seinem Wort steht. Die meisten Touristen sehen nur das, was Gott oder Jesus vor 2000 Jahren dort getan hat. Und dann fahren sie mit ihrem schönen, bequemen Touristenbus durch das Land, sehen links aus den Scheiben heraus, sehen trockene Wüste. Und alles, was sie machen müssen, ist mal auf die rechte Seite zu schauen. Weil meistens ist auf der rechten Seite grünes, fruchtbares Land zu sehen. Und sie sehen das beides. Aber merken nicht, dass sie auch hier live durch Erfüllung von Gottes Verheißung erfahren. Denn Gott hat verheißen, wenn sie Juden dann zurückkehren in ihre Heimat, wird die Wüste wieder blühen, wird wieder grün werden. Und das ist ja, das können sie vor ihren Augen sehen. Aber nein, sie rennen dann von einer Kirche in die andere, Grabeskirche, Geburtskirche, Stufen hier, was auch alles Interessantes. Aber das Wirken Jesu hat nicht vor 2000 Jahren, war nicht beendet damals. Es geht weiter. Und so ist Israel ein Land der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und auch das jetzige Wirken Gottes mit Israel ist auch nicht die komplette Botschaft, denn es geht noch weiter in die Zukunft. Gott hat noch vieles vor mit diesem Volk. Und interessant ist zu wissen, dass ausgerechnet dieses Miniland Israel ist ja gar nicht mal so klein wie Hessen. Aber jede zwei Tage hier in den Medien. Und ausgerechnet aus diesem kleinen, so verhassten, so verpönten Land Israel, was die Medien so gerne schlecht machen und die Leute, die Menschen so schnell und gerne gegen Israel oder alles, was Israel tut, sind. Das ist das einzige Land auf der Welt, von allen Ländern, wo Gott noch eine Zukunft für die ganze Menschheit vorbereitet hat. Ausgerechnet aus diesem so verhassten, so schlecht gemachten Land, kleines Land Israel, das ist das einzige Land von allen Ländern, wo Gott noch eine Zukunft nicht nur für uns vorbereitet, sondern für die ganze Menschheit vorbereitet hat. Interessant, wir lesen nämlich in der Bibel Berichte, Verheißungen, wo wir alle unter unseren Feigenbäumen liegen werden. Ach, ich sehne mich nach diesem Tag. So jede halbe Stunde auf die andere Seite zu legen. Ja, das kommt noch. Es steht in der Bibel dann, das Tote Meer wird wieder lebendig. Es werden wieder Fische schwimmen drin im Toten Meer. Glaubt mir, ich weiß, was das bedeutet. Ich wohne 10 Minuten von dem Toten Meer entfernt. Wenn das auf einmal wieder lebendig wird. Und das wird geschehen durch einen Strom Wasser, ein Fluss, der von Jerusalem ausgehen, runterfließen wird ins Tote Meer. Und ich habe das mal so ein bisschen auf der Karte ausgerechnet. Der wird dann ungefähr an meinem Haus vorbeifließen. Hab schon Pläne. Und dieser Fluss, an diesem Fluss rechts und links an den Ufern werden Fruchtbäume wachsen. Das steht noch alles aus, das kommt noch. Wenn das andere, alles viel anderes schon geschehen ist, so wie Gott es verheißen hat, dann wird auch der zweite Teil geschehen. Davon bin ich überzeugt. Und rechts und links werden Fruchtbäume stehen und wachsen, die 12-mal im Jahr Früchte bringen werden. 12-mal im Jahr, wisst ihr? Einfach mal durchschnittlich, eine normale Dattelpalme auf der Welt bringt 70 Kilo Datteln auf die Welt im Jahr. Eine israelische Dattelpalme bringt 187 Kilo Datteln auf die Welt. Ja. Da sehen wir schon, dass, obwohl Israel noch ein gottloses Volk ist, trotzdem schon ein gewisser Segen Gottes auf diesem Volk liegt. Wie viel mehr Segen wird von Israel ausgehen, wenn sie einmal Ja sagen werden zu Jesus? Das kommt noch alles. Und dann steht dann in der Bibel, die Bäume werden klatschen, weil Gott kommen wird, um die Welt wiederherzustellen. Von wo wird das alles geschehen? Von Jerusalem aus. Und dieser dritte Aspekt des Heiligen Landes ist so gut wie gar nicht zu hören von christlichen Touristen, die ins Heilige Land pilgern. Die nur beschäftigt sind mit den Stufen und Staub, wo Jesus früher gewirkt hat. Was auch wichtig ist, aber die merken nicht, dass der gleiche Herr auch heute und morgen noch wirkt in Israel. Und so ist Israel ein ganz interessantes Land der Vergangenheit, Gegenwart, aber auch der Zukunft. Und wisst ihr, von allen drei jüdischen Hauptfesten, wir haben ja viele Feiertage, aber von allen drei den wichtigsten Wallfahrtsfesten, hat sich nur ein jüdisches Fest noch nicht durch Jesus Christus erfüllt. Das wisst ihr doch, oder? Dass die jüdischen Feiertage sich einmal durch Jesus Christus erfüllen müssen werden, oder? Das klingt nicht sehr überzeugend. Naja, machen wir ganz kurz eine Bibelstunde. Das steht sogar im Neuen Testament, was ja in den christlichen Kreisen mehr gelesen wird, was auch nicht ganz okay ist. Man sollte eigentlich Alt- und Neutestament gleich viel lesen, und weil es ist ein Wort Gottes, auch wenn es Altes Testament heißt, aber viele denken, ja, Altes Testament, das ist mehr das Alt oder das gehört zu den Juden, das sind so viele Gesetze, das ist ja nicht mehr relevant für mich, aber das ist ein großer Fehler. Dass die Gesetze nicht mehr relevant sind, das stimmt schon, aber wir sollten sie kennen und lernen, also nicht rückfällig in die Gesetzlichkeit werden, aber wir sollten uns da ein bisschen auskennen, dann würden wir das Neue Testament viel besser verstehen. Und dann würden wir auch verstehen, was Paulus hier in Kolosser 2, Vers 16 und 17 meint, wenn er sagt, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Schabbate. Das sind alles unsere Feiertage, die wir auch im 3. Mose 23 ausführlich in der Reihe nach nachlesen können. Und so sagt Paulus weiter, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus, also Jesus, das Wesen hat. Das heißt, was Paulus hier sagt, dass die jüdischen Feiertage, die wir feiern, tausende von Jahren gefeiert haben und heute noch feiern, sind nur ein Schatten. Das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Das heißt, Gott hat uns tausende Jahre durch diese jüdischen Feiertage nur vorbereiten wollen, auf was? Auf Jesus. Und wir Juden, die wir am besten vorbereitet waren, wurden von Gott, waren die Ersten, die ihn abgelehnt haben und es nicht erkannt haben, als Jesus kam. Ihr, die ihr diese Feiertage nicht gefeiert habt, nicht vorbereitet wart, ihr habt's aufgeschnappt. Zu uns wird's dann ein bisschen später doch noch auch mal kommen. Aber Paulus sagt ganz klar, dass diese jüdischen Feiertage sind nur ein Schatten, nur eine Vorbereitung. Das Eigentliche, das Wesentliche ist Jesus Christus. Wenn ich da zum Beispiel ein Beispiel nehme, Pessach. Pessach hat sich schon erfüllt durch Jesus Christus. Was feiern wir Juden? Pessach. Wir feiern den Auszug aus Ägypten. Befreiung von der Sklaverei. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Sklaverei ist ein Bild für versklavt sein zu den Sünden der Welt. Was hat uns aus der Welt und aus den Sünden, der Sklaverei zu Sünden befreit? Das Blut, oder damals aus Ägypten und der Sklaverei, was hat uns befreit? Das Blut von einem geschlachteten, unbefleckten Lamm, das an unseren Türpfosten war. Das war unsere Rettung, das hat uns erlöst. Ein ganz klares Bild, dass einmal das Blut des Lammes Gottes, Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, uns auch erlösen wird aus der Welt und von den Sünden der Welt, von der Versklaverei zu den Sünden der Welt. Und somit hat Gott uns all die Jahre, wo wir dieses Fest gefeiert haben, vorbereiten wollen und zeigen wollen, so wird einmal, werde ich euch einmal aus der Welt, aus den Sünden, den Fesseln des Teufels, befreien durch das Blut meines Sohnes am Kreuz. Sie hatten die beste Vorbereitung. Besser ging's nicht, klarer ging's nicht. Aber sie waren verblendet und haben es nicht erkannt und ihr habt es doch erkannt. Und sie werden es irgendwann auch erkennen. Aber dieses Fest hat sich schon durch Jesus Christus erfüllt, so wie Paulus gesagt hat. Wo hat sich dieses Fest erfüllt? In Jerusalem. Wann? Zum Zeitpunkt, als wir dieses Pessachfest gefeiert haben. Kein Tag vorher, kein Tag nachher, genau zum Zeitpunkt. Das zweite Fest, was sich schon erfüllt hat, ist das Schavuotfest, das Pfingstfest. Was feiern wir Pfingsten in Israel? Also, feiert ihr die Ausgießung des Heiligen Geistes, wo die Apostel dann erfüllt mit dem Heiligen Geist, die gute Botschaft in das ganze Römische Reich, in die ganze Welt verbreitet haben. In Israel, das jüdische Volk feiert bis heute Schavuot oder Pfingsten. Aus was feiern wir da? Wir feiern diesen gewaltigen Moment, wo damals Mose auf den Berg Sinai ging und von Gott selbst die 10 Gebote empfangen hat. Wo Gott runterkam auf den Berg und der Berg bebte und zitterte, dieser gewaltige Moment, wo das Volk unten stand und wagte es sich nicht näher heranzukommen an den Berg und sagte, geh du mal hoch, wir haben Angst. Dieser gewaltige Moment, wo Gott runterkam auf den Berg und überreichte seinem Volk die 10 Gebote, die Gesetze. Das wird bis heute noch gefeiert, dieser gewaltige Moment. Und auch das war eine Vorbereitung auf das, was einmal Gott tun wird mit diesen Gesetztafeln, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo er uns dieses Gesetz in die Herzen schreiben wird. Und da lesen, und hier hat Gott gesagt, Mensch, die kapieren das nicht. Ich mit diesen Feiertagen, ich habe das so viel feiern lassen und die essen sich nur satt an diesen Feiertagen und merken nicht, dass ich sie damit vorbereiten will. Und dann muss ich ihnen mal ein paar Propheten schicken. Und da hat er uns ein paar Propheten geschickt, zum Beispiel den Jeremia. Und er hat dem jüdischen Volk ganz versucht klarzumachen, was wir da feiern. Warum? Was auf uns zukommen wird. Und hier lesen wir in Jeremia 31, Vers 31 folgendes. Siehe, es kommen Tage, da spricht der Herr, und das sagt Jeremia zum Volk Israel, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und das kann nur geschehen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. So wird Gott, kann er seine Gesetze, seine Gebote uns aufs Herz schreiben und das jüdische Volk endlich befreien von diesem steinernen, harten Gesetzen. Und das steht im Alten Testament, in Jeremia. Das war schon, und sollte den Juden ein bisschen nachhelfen, das zu verstehen, was geschehen wird mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber auch das ging an sie vorbei, haben es nicht erkannt. Wer wird aber später doch nochmal ausgegossen auf das jüdische Volk. Aber dieses Fest hat sich schon erfüllt durch Jesus Christus. Wo hat sich dieses Fest erfüllt? In Jerusalem. Wann? Zu Pfingsten, als wir dieses Fest gefeiert haben, als alle Juden von überall hochkamen nach Jerusalem, weil es war ja auch ein Wallfahrtsfest, da mussten sie ja kommen nach Jerusalem alle, und zu diesem Zeitpunkt hat sich das erfüllt, so wie Gott es verheißen hat. Jetzt, das dritte Wallfahrtsfest, das Laubhüttenfest, hat sich noch nicht erfüllt. Jetzt ist natürlich die große Frage, was wird sich da erfüllen? Wie wird sich das erfüllen? Nein, Jesus wird nicht am Laubhüttenfest wiederkommen. Ich kann euch davor ja nicht genau verraten, wann, Tag und Stunde. Aber wir können ein bisschen ahnen, also wir nehmen die Bibel schon wortwörtlich, Tag und Stunde steht da, steht ja nicht Monat oder Woche, die kann man schon ein bisschen ausrechnen. Auf alle Fälle, das Laubhüttenfest hat sich noch nicht erfüllt. Wisst ihr, was machen wir im Laubhüttenfest in Israel, im Judentum? Was machen wir da eigentlich? Wir gedenken dort an die Tage, wo wir ausgezogen sind aus Ägypten und in Laubhütten gelebt haben. Also das ist eigentlich das Ziel des Festes. Wir sollen daran denken, dass wir während diesen 40 Jahren in Laubhütten lebten. Und irgendwann habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja, warum, das können wir doch auch in der Bibel lesen. Dafür muss ich doch nicht 7 Tage in solch einer Hütte sitzen oder wohnen und schlafen. Aber zu dem Laubhüttenfest, da baut sich jede jüdische Familie auf dem Balkon, im Garten oder Vordergarten, Parkplatz, egal wo sie gerade Platz finden, bauen sie sich eine kleine Hütte und da wohnen sie oder essen drin, manche mehr, manche weniger. Leben 7 Tage in dieser primitiven Hütte, um daran zu erinnert zu werden, wie sie aus Ägypten auszogen und in diesen Hütten lebten. Und erst nachdem du das schon ein paar Mal tust, wird dir klar, wie wichtig das ist und wie anders es ist, wenn du in der Bibel liest über ihr Sitzen in der Hütte und was das eigentlich für sie bedeutet hat. Warum das so wichtig ist für uns, das auch mal zu tun. Das solltest du mal machen. Bau dir mal so eine Hütte in deinen Garten. Jetzt nicht im Winter, aber im Sommer. Wohn da mal 7 Tage. Und denk dran, was auch hier das Ziel ist, dass du mit deinem Haus und alles, was du dir hier anschaffst und anbaust und renovierst zu Hause und draufbaust, das ist alles zeitweilig. Unser Haus hier auf Erden ist zeitweilig. Wir sind nur am Durchgehen. So wie die Kinder Israel waren auf dem Weg ins gelobte Land, so wie wir auf dem Weg ins Reich Gottes sind. Und so, wenn du in dieser primitiven Hütte mal lebst, dann wird dir klar, wie unwichtig manche Dinge sind, die dir sonst im Alltag so wichtig sind, wo du für kämpfst und dann Frauen, die wollen ja immer nur alles putzen, putzen, putzen und die Männer wollen dann noch draufbauen und investieren, ist alles auch schön und richtig, aber wenn du dann mal auf einmal merkst, Mensch, das muss ich ja alles hier lassen, das Ziel ist mal das Reich Gottes, dann bekommt alles seine Wichtigkeit und seine Prioritäten und fällt auf den richtigen Ort. Und so, das wird dir ganz klar, wenn du auf einmal in dieser Hütte lebst und weißt, auch die Kinder Israel haben in dieser Hütte gelebt, Aber sie wussten, dass sie musste jeden Moment wieder zusammengeklappt werden und sie zogen weiter, weil das war nicht das Ziel. Und dann in dieser Hütte muss oben das überdacht werden, aber da müssen Ritze sein, man muss durchschauen können und durch in den Himmel schauen können. Warum? Damit man die Wolke am Tag und die Feuersäule in der Nacht ständig im Auge hat und nicht verpasst. Dass sie nicht, stellt euch vor, wenn die das alles so dicht hermetisch abgeschlossen hätten, dann in der Wüste und dann würden sie auf einen morgens auf einmal aufstehen, rausgehen und huch, die sind ja alle weg. Das wäre peinlich. Deswegen mussten sie es immer sehen, wann die Säule weiterzog und stehen blieb. Wisst ihr was? Das kann uns genauso passieren heute. Das kann uns genauso passieren, wenn wir nicht im ständigen Kontakt durch den Heiligen Geist mit Gott sind, dann können wir auch letztendlich auf dem Feld stehen, einer wird entrückt, der andere bleibt stehen. Das kann uns passieren. Und wenn wir das mal so richtig mitfeiern, in diesem Sinne, jetzt nicht nur gesetzlich und so, sondern richtig mit diesem Hintergedanke, warum wir das feiern, diese ganzen geistlichen Bedeutungen, dann wird auf einmal klar, wie wichtig es ist, ständig mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu bleiben und nicht nur irgendwann mal am Sonntag mal schön beten oder irgendwann mal und dann auf diese stille Zeit morgen verzichte ich mal, ich bin ja so müde und das und so. Dann wird dir das viel mehr, viel wichtiger, weil du könntest es ja verpassen. Und das soll uns daran erinnern. Und diese Feiertage sind nur ein Schatten der Dinge, die sich erfüllen werden durch Jesus Christus. Und so, wenn wir diese jüdischen Feiertage in diesem Sinne feiern, dann bekommt das eine ganz andere Dimension, wird es lebendig. Und so feiern wir messianische Juden diese Feiertage. Wenn wir jetzt noch, was sich erfüllen wird an diesem Fest, das lesen wir in Zacharia. Da lesen wir eine ganz klare Erfüllung von diesem Fest. Und da steht in Zacharia 14, Vers 16, und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, das muss leider auch noch vorher geschehen, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, wer ist das? Jesus Christus, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Das heißt, ihr werdet jedes Jahr nach Jerusalem kommen, um mit uns das Laubhüttenfest zu feiern, aber an erster Stelle, um Jesus Christus anzubeten. Das heißt, Jesus wird wiederkommen, eine gewisse Zeit vor dem Laubhüttenfest. Kann ich mir mal ausrechnen, ungefähr. Also ich kann mir gut denken, wenn Jesus in den nächsten 2 Tagen kommen wird, hoffentlich, dann bin ich ja hier. Nee, dann sollte man nächste Woche, dann bin ich schon wieder zurück in Israel. Aber wenn er in den 2 Tagen wiederkommen wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihr nicht so gemütlich hier in Babenhausen rumsitzen bleibt. Dass ihr alles tut und versucht, nach Israel zu kommen, nach Jerusalem zu kommen, um ihn höchstpersönlich dort direkt anzubeten. Er wird ja nach Jerusalem wiederkommen. Leider nicht nach Babenhausen. Aber ihr werdet ihn auch sehen. Aber trotzdem, das wird was Besonderes sein. Man wird jährlich nach Jerusalem ziehen, um dort Jesus Christus, den Herrn der Herrscharen, anzubeten. Und wenn das dann zum ersten Mal geschieht, ich kann mir gut denken, das wird ungefähr ein paar Wochen nach der Wiederkunft Jesu geschehen. Weil wenn ihr das jetzt alle, wenn ihr sagt, Mensch, jetzt wiederkommen, ich rufe schnell beim Lufthansa an, Flug, ihr seid nicht die Einzigen. Deswegen, das wird etwas dauern, bis ihr alle dort ankommt. Ein paar Wochen bestimmt. Und so ausreichend genug, um am Laubhüttenfest da zu sein, um gemeinsam mit dem jüdischen Volk Jesus Christus anzubeten. Wie viele Wochen vorher, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, etwas vorher. Und wenn wir dann die jüdischen Feiertage, die wir einen Monat oder 5 Wochen vorher feiern, wenn wir die noch kennen, die auch nur ein Schatten sind, die sich erfüllen müssen durch Jesus, dann macht das sehr viel Logik und Sinn. Denn einen Monat vorher feiern wir das Fest des Posaunenklangs. Ja, das ist ein Fest, wir feiern, dass die Posaune einen Klang hat. Viele können mit dem Fest nichts anfangen. Auch unsere Rabbiner haben dieses Fest ummodelliert. Und haben aus diesem Fest, was ganz klar in 3. Mose 23 als Fest des Posaunenklangs genannt wird, haben aus diesem Fest ein Neujahr gemacht. Obwohl dieses Fest mitten im jüdischen Kalender, mitten im Jahr gefeiert wird. Im 7. Monat. Und in den fünf Büchern Mose, was die Rabbiner am meisten lesen, steht ganz klar, euer erster Monat soll der Monat Nisan, das ist ein Monat, wo wir Pessach feiern, sein. Aber nein, sie nahmen sich das Recht, dieses Fest umzumodulieren, ein anderes Fest daraus zu machen. Und ich nehme da an, der Grund dafür ist, dieses Fest hat zu sehr auf Jesus hingedeutet. Und das wollten sie im Mittelalter vertuschen. Und haben da schnell ein anderes Fest draus gemacht, damit das Volk ja nicht auf die Idee kommen könnte, Jesus sei doch der Messias. Weil was feiern wir da? Den Klang der Posaune. Wir hören das Schofarhorn, den Klang der Posaune. Und wenn wir den Neuen Testament kennen, was wird geschehen, bevor Jesus wiederkommen wird? Wir werden den Klang der Posaune Gottes hören. Die Rückkehr Jesu ankündigen wird. Die wird die Wiederkunft Jesu ankündigen. Und das muss jetzt schon gefeiert werden, damit wir uns an diesen Ton gewöhnen. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Wenn wir diesen Klang nicht kennen, wissen gar nicht, wie ein Schofarhorn klingt, dann können wir daran vorbeigehen und nicht merken, dass hier Jesus Christus angekündigt wird. Aber nein, wir sollen uns schon daran gewöhnen. Deswegen haben wir dieses Fest gefeiert, als Vorbereitung. Dass bevor Jesus wiederkommen wird, werden wir die Posaune Gottes hören. Die wird die Wiederkunft Jesu ankündigen. Ob er dann sofort wiederkommt, also direkt danach, nach diesem Fest feiern wir, haben wir 10 Bußetage, dann den Versöhnungstag. Ob er sofort, eine Sekunde nach dem Posaunenklang kommen wird und sagen wird, wisst ihr was, nimmt noch 10 Tage, Bußetage und dann, oder ob das anders laufen wird, ob die Posaune erschallen wird und dann werden wir alle schnell noch Buße tun. 10 Tage werden wir noch viele noch Buße tun und dann erst nach 10 Tagen wird er wiederkommen zum Yom Kippur, zum Versöhnungstag. Kann auch sein. Wie das genau ablaufen wird, weiß ich nicht. Könnt ihr euch alleine ausrechnen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn die einen Feste sich schon erfüllt haben durch Jesus in Jerusalem und zum Zeitpunkt, als wir diese Feste gefeiert haben, dann wird sich auch das Fest, die Feste, die sich noch nicht erfüllt haben, auch durch Jesus erfüllen, auch in Jerusalem, auch zum Zeitpunkt. Wir haben 2 Gruppen jüdische Feiertage, eine Gruppe im Herbst und eine im Frühling. Die im Frühling, alle, die wir so dicht beieinander feiern, die im Frühling haben sich schon mit dem ersten Kommen Jesu erfüllt. Die im Herbst haben sich noch nicht erfüllt. Aber sie werden sich erfüllen mit dem zweiten Kommen. Und so, das können wir alles nur herausfinden, wenn wir auch ein bisschen mal im Alten Testament rumlesen. Wir müssen jetzt nicht alle die jüdischen Feiertage feiern, nee, das nicht. Auch nicht in die Gesetze zurückfallen, auf keinen Fall. Ich bin auch frei vom Gesetz. Aber wenn wir das wissen, wenn wir uns da auskennen, dann verstehen wir unsere jetzigen Feste viel mehr, dann wissen wir, was eigentlich gefeiert wird, Ostern und Weihnachten. Ja, Weihnachten kann man nicht so gleich vergleichen mit denen, aber mit Ostern ist ja ein Parallelfest zu Pessach. Aber die Christenheit hat das natürlich auch in viel weit weg entfernen lassen von dem, was eigentlich gemeint war. Aber eigentlich feiern wir die Auferstehung Jesu. Und so ist es wichtig, dass sie einfach als Christen auch erneut das Alte Testament entdeckt. Alt und Neues Testament ist ein Wort Gottes. Gehört zusammen. Und so habt ihr als Christen auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und damit mache ich dann auch wirklich jetzt Schluss. Es ist wichtig und es ist auch die Aufgabe der christlichen Botschaft. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ihr als Christen habt genauso wichtige Aufgabe wie die Werkzeuge, ihr seid jetzt auch genau Werkzeuge in Gottes Händen, genauso wie Gott sich auch das jüdische Volk auserwählt hat als Werkzeuge. Da habe ich am Anfang gesagt, Gott hat sich das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit das Evangelium in die ganze Welt verbreitet wird. Und jetzt, wo es angekommen ist, auch hier nach Babenhausen, seid ihr auserwählt, hat er euch auserwählt, ihr habt euch bekehrt zu Jesus, aber ihr habt ihn nicht auserwählt, er hat euch auserwählt, das wisst ihr hoffentlich. Weil er euch auch als Werkzeug gebrauchen will, aber diesmal, um das Evangelium zurückzubringen zum jüdischen Volk. Das ist eure Aufgabe. Oder genauer zu sagen, dem jüdischen Volk nachzuhelfen, durchzuhalten, bis Jesus wiederkommt. Und das brauchen wir. Und eure Gebete für Israel sind effektiver wirksamer als jede Abwehrwaffe, mit der wir uns wehren gegen die Angriffe des Feindes. Auch wenn man es nicht sofort oder so sieht. Aber eure Gebete sind wichtiger. Wir sind knappe 7 Millionen Juden momentan in Israel. Wir sind umzingelt von 300 Millionen Arabern. Glaubt mir, da hilft doch die beste Luftwaffe nicht. Da brauchen wir eure Gebete. Und ihr kennt das Bild aus Römer 11, wo das jüdische Volk der Olivenbaum, Stamm und Wurzeln sind und die hinzugekommenen Christen sind die hineingepfropften Zweige. Und Paulus hat sich ganz bewusst diesen Baum ausgesucht. Warum? Schaut euch mal, in Jerusalem haben wir noch 8 solche Olivenbäume stehen. Im Garten Gethsemane. Die sind 2000 Jahre alt. Und wisst ihr, was diese Bäume, diese Olivenbäume 2000 Jahre am Leben hielt? Nichts anderes als die ständig hineingepfropften wilden Zweige. Die Kirschen, die drumherum standen, ständig dafür gesorgt haben, diesen Garten zu pflegen, haben ständig frische Zweige hineingepfropft in diesen alten, uralten Stamm. Und diese Zweige haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiterläuft. Und so, dass sie bis heute noch leben. Und so hat sich Paulus genau dieses Bild ausgesucht. Warum? Auch ihr als hinzugekommenen Christen, als hineingepfropfte Zweige in diesen Ölbaum, habt eine Aufgabe, die Wurzeln, das jüdische Volk am Leben zu erhalten. Durch eure Gebete, dass ihr an der Seite Israels steht und besonders für Israel betet. Und umso mehr wird zur Wiederkunft Jesu kommen, umso mehr tobt der Teufel herum und wird versuchen, dieses Volk zu vernichten. Wir lesen es, dass einmal alle Völker kommen werden, sich um Jerusalem zu versammeln. Das wird der Endkampf werden. Das heißt, umso mehr Gebete brauchen wir. Wo es einen physischen Kampf gibt, gibt es auch einen geistlichen Kampf. Gegen den hat Israel noch keine Abwehrwaffen. Wir können uns gut wehren gegen Panzer und Raketen. Aber Israel ist ja geistlich noch tot. Deswegen, aber die geistlichen Mächte des Teufels kämpfen ja auch gegen Israel, aber wir haben keine Abwehrwaffen, weil Israel noch geistlich tot ist. Und deswegen hat er sich ein geistliches Volk Gottes auserwählt, geistliches Werkzeug. Ihr mit euren Gebeten könnt gegen die bösen Mächte des Teufels kämpfen in euren Gebeten. Und somit an der Seite Israels stehen und beten und Israel und euren Auftrag tun, als hineingepfropfte Zweige diese Wurzeln am Leben zu halten, bis Jesus wiederkommt, damit das jüdische Volk wirklich es aushält, bis Jesus wiederkommt. Denn so näher wir daran rücken, umso mehr wird der Teufel herumtoben und versuchen, uns zu vernichten. Und deswegen haben wir hier eine wichtige, wichtige Aufgabe. Und das ist auch der Auftrag der internationalen christlichen Botschaft, in deren Namen ich hier auch bin. Gibt's mir mal die Zeitungen da unten? Und wer noch nicht Freund ist der christlichen Botschaft, ich möchte euch bitten, doch hier diese Zeitungen, die wir ausgelegt haben, mitzunehmen, kostenlos. Die schicken wir euch auch ein paar Mal im Jahr, ich glaube 4-mal im Jahr zu. Kostenlos, dann können wir euch informieren, wie das bei dem jüdischen Volk ankommt, wenn sie auf einmal merken, Mensch, da gibt's Christen, die mich lieb haben. Das ist so was Gewaltiges für die Juden. Das haben die 2000 Jahre nie erlebt. Und jetzt auf einmal kommen da Christen und zeigen uns Liebe. Wenn ihr noch nicht Freunde seid der christlichen Botschaft, da haben wir auch so Karten ausgelegt, möchte ich euch bitten, hier, füllt die bitte aus, gebt mir die Adresse an den Büchertisch dort draußen, dann schicken wir euch dieses Wort aus Jerusalem kostenlos zu. Und auch werden wir, wenn wir irgendeine Israel-Veranstaltung im Umkreis hier machen, werden wir euch persönlich dazu einladen und wir bleiben einfach in Kontakt. Und das ist wichtig. Noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr demnächst nach Israel reist, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen auf den Geschmack gebracht, nach Israel zu kommen. Und es ist ein ganz friedliches Land momentan. Drumherum ist viel was los, aber Israel ist momentan das friedlichste Land im Nahen Osten. Deswegen, das ist die Gelegenheit, mal nach Israel zu kommen. Wir haben Reiseprospekten von Schechinger Tours mitgebracht. Nehmt euch, wer so Interesse hat, dieses Jahr mal nach Israel zu fliegen. Nehmt das mal mit, betet mal drüber, spart ein bisschen. Und dann, ich weiß, es ist ein bisschen teuer, aber es lohnt sich. Man kommt ganz anders zurück. Und eine kleine persönliche Empfehlung, wenn ihr, bevor ihr nach Israel dann reist, lest euch alle Verheißungen Gottes über Israel durch und dann beginnt die Reise nach Israel. Und dann seht ihr all das, was Gott verheißen hat, wie es wortwörtlich vor euren Augen in Erfüllung ging. Die Rückkehr der Juden, die Wüste wird wieder grün, Aufbau, Wiederherstellung Israels, genauso wie Gott es verheißen hat. Und das stärkt euren Glauben. Und das ist schon mal alles wert. Und wenn es natürlich einmal auf Hüttenfest ist, könnte es sein natürlich, dass das dann das Fest ist, wo Jesus vor ein paar Wochen vorher wiederkommen wird. Und so ein bisschen mehr über diese Feiertage und die Bedeutung und die christliche Bedeutung habe ich auch hier in diesem Buch geschrieben. Könnt ihr euch dort auch mitnehmen. Da steht noch ein bisschen mehr ausführlicheres drinnen. Ich hoffe, ich sehe euch demnächst in Israel wieder. Hoffentlich nicht wieder erstmal, dass ich komme. Ich hoffe, nächstes Mal kommt ihr alle zu mir nach Israel und dann machen wir dort Fortsetzungen. Auf alle Fälle, ich möchte euch ermutigen, bleibt dran, verkündigt das Wort Gottes. Jesus kommt bald wieder. Es dauert nicht mehr lange. Wir haben noch viel zu tun, aber die Zeit ist kurz. Jesus kommt bald wieder. Stimmt? Nein, er kommt nicht bald wieder. Nein. Er ist schon auf dem Weg. Amen. Gottes Segen.